Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.
Content Kompass. Wie bringe ich meinen Content unters Volk? Darum geht's bei unserer Jubiläumsausgabe Content Kompass, Sendung 10. Herzlich willkommen mit dem Olaf Kopp.
Hallo.
Und mir, dem Gidon Wagner. Und wir haben ein ganz spannendes Interview mit dem Nicolas Sarkott für euch im Schlepptau. Und also Jubiläum, eigentlich müssten wir jetzt Musik, so Happy Birthday Musik und sowas spielen. Das ist total geil, dass wir jetzt schon bei Sendung 10 sind. Für mich total cool, Olaf, und ich bin extrem glücklich, dass wir uns ungefähr heute vor einem Jahr auf einem Event getroffen haben und gesagt haben, wir machen das zusammen. Voll cool.
Ich auch. Und ganz spontan und aus dem Bauch raus.
Voll geil, ja. Und wir haben immer gesagt, das wird geil, Hashtag das wird geil, und es wurde mega geil, finde ich. Also wir wurden sogar in einem Atemzug mit den Online-Marketing-Rockstars erwähnt letztens.
Yeah.
Fand ich krass.
Ja.
Wir sind irgendwie auf dem Weg dahin, ein bedeutsamer Content-Podcast zu werden.
Ein bisschen Selbstbeweihräucherung muss sein. Ein bisschen stolz.
Ja, wir haben mehr als 10 Hörer. Also da kann man schon stolz drauf sein.
Ja, das wäre ja auch der Mindest, das mehr als 10 Hörer, das wäre das Mindestziel gewesen.
Ja, man muss ja auch sagen, es gibt nicht viele andere Content-Podcasts. Wir sind vielleicht sogar der Einzige.
Also von daher. First Mover nennt man sowas. First Mover.
Spezialisier dich genug, dann hast du keine Konkurrenz. So ist es. Okay, wollen wir mit den Links loslegen?
Ja.
Olaf, ich sehe hier eine ganz spannende Domain ganz oft in der Linkliste.
Nee, also ich jetzt sag mal nicht Selbstwerbung nach. Also wichtig, vielleicht der erste Link, Content Distribution, gerade für das heutige Thema. Wir sprechen, gehen doch mit Nicolas später im Interview ziemlich tief rein. Da fallen ein paar Fachbegriffe auch und vielleicht das Thema Content Distribution ist auch nicht ganz so ganz klar einheitlich durchdekliniert. Von daher, ich habe mich daran mal im Frühjahr probiert, habe da auch so eine Infografik gebaut, wo ich versucht habe, eine Übersicht über alle Möglichkeiten der Content Distribution zu machen. Schaut euch die vielleicht, bevor ihr euch das Interview nachher anhört, mit Nicolas in Ruhe nochmal an, und dann macht ihr kurz Pause, guckt euch am besten nur die Infografik an, das reicht, ihr müsst nicht den ganzen Artikel lesen, der ist wieder ellenlang, aber in den Shownotes der Link dann dazu.
Ja. Und für die Superbrands unter euch, lest euch den Artikel durch, während ihr den Podcast hört.
Für die Multitasking-Genies, ja.
Ja.
Werbung in eigener Sache. Ich mache ein Webinar im Oktober und im November. Es sind zwei Termine zum Thema Content-Klassifizierung. Bring Ordnung in dein Content-Marketing. Ist auch eine gute Grundlage darauf, halt eine Content-Strategie entlang der Customer Journey dann aufgrund der Attribute und Eigenschaften sich zurechtzulegen und eine Strategie dann auch zu entwickeln. Sind noch genug Plätze frei, wollte ich gerade sagen. Das Ding ist, hat Open End. Meldet euch da an. Würde mich freuen, wenn ich so ein paar von euch dann auch dazu motivieren kann, dabei zu sein.
Wie gesagt, wie viel kostet es?
Termine kostet nichts.
Kostenlos.
So. Am 18.10. und am 28.11. sind die beiden Termine.
Content Klassifizierung, Attribuierung, das ist ja diese ganze Nummer, ich bringe meinen Content mal in Schubladen, damit ich dann damit mehr planen, strukturierter vorgehen kann.
Genau, ich kann viel besser KPIs drauf anlegen, ich kann es entlang der Customer Journey, in die Customer Journey Phasen besser einteilen. Ich kann mich mehr damit beschäftigen, warum mache ich das eigentlich? Was ist der Zweck? Da sind wir wieder bei der Warum-Frage, auch ganz wichtig, wird auch gestellt in dem Webinar. Warum mache ich das? Mhm. Warum produziere ich Content überhaupt? Wozu?
Ist ja auch ein ganz spannender Punkt, auf den wir jetzt im Interview kommen nachher. Das Ziel, warum mache ich eigentlich was? Das nicht zu vermischen.
Ja. Cool. Dann, das ist wirklich, passt hier nicht so richtig rein, aber ich habe mir da wirklich viel Mühe gegeben, über 6000 Wörter, eine Art SEO-Leitfaden erstellt, den werde ich regelmäßig aktualisieren, deswegen wollte ich den gerne in die Shownotes mit aufnehmen, aber mehr dazu will ich auch nicht sagen, passt hier jetzt nicht so richtig, ist ein reines, geht darum, wie sieht modernes SEO im Jahr 2018 aus?
Da hast du dir was bei Marco Young abgeschaut, 6000 Wörter. Das klingt verdächtig nach holistischer Learning Page.
Ich schreibe, glaube ich, schon seit Jahren so lange Beiträge oder zumindest in ähnlichen Dingen. Also eigentlich, Marco Young hat das bestimmt bei mir abgeguckt.
Ich dachte, der hat das erfunden mit dem langen Text.
Nee, erfunden hat das, glaube ich, niemand. Eigentlich früher hieß sowas E-Book.
Ja, genau. Und dann dieses Wikipedia und dann gab es deinen Blog und ja, genau.
Dann noch den wirklich interessanten Artikel, der passt sehr gut zu der heutigen Sendung. Es geht da so ein bisschen um, wie generiere ich organisch Links skalierbar über Content Marketing. Und da gibt es auf Pitchbox einen sehr schönen Beitrag. Da wird sehr stark, sehr genau beschrieben, wie der Prozess ist, wie man so eine Link-Building-Strategie im Endeffekt entwickeln kann, wie man organisch an ganz viele Links von Autoritätsseiten eventuell bekommt, wo man halt nicht die Links kaufen kann. Sehr geil, spannendes Ding. Also braucht man auch wieder ein bisschen Zeit, um das durchzulesen. Hat auch sehr, sehr holistische Länge, sag ich mal, und auf jeden Fall eine Verlinkung wert.
Eine holistische Länge, das ist gut. Die Werben und Verkaufen hat mit dem IKEA-Marketing-Chef über Experimente gesprochen. Mhm. Und jetzt nicht über irgendwelche schmutzigen Experimente, sondern Experimente im Marketing. Die haben ein eigenes Marketing-Budget nur für Experimente. Ich glaube 10% für Experimente. Auf jeden Fall hat mich das Thema angesprungen, weil ich war auf der Growth Marketing Summit von der Konversionskraft. Heißen ja auch Web Arts AG und war ein absolutes geiles Event. Und ich bin total auf diesem Testing, auf der Testing-Schiene, auch wenn ich selber nicht viel tun kann als Texter und Content-Agenturbesitzer. So, ich kann ja nicht viel testen, aber meine Kunden können testen. Vielleicht, und ich finde es extrem spannend, im Marketing mehr auszuprobieren. Also ich habe letztens mit einem Kunden eine halbe Stunde über eine Headline gesprochen, wie ich es empfehlen würde. Und dann hat sie wieder gesagt, ja, aber. Und oft denke ich mir, ja, eigentlich sollte man es doch einfach mal testen. Was funktioniert denn besser? Und genau, IKEA steckt richtig viel Geld rein in Experimente. Und das Interview mit dem Heiko Klauer, das lohnt sich zu lesen. Ist zwar gekürzt, ich meine, für das Ganze muss man die Zeitschrift kaufen, aber coole Inspiration.
Und da wir immer einen Link dabei haben, mindestens einen, der auch so ein bisschen über unsere Marketingwelt hinausgeht und uns so ein bisschen, ich sag mal, spirituell, philosophisch so ein bisschen das Leben erleichtern soll, habe ich noch einen Link mit reingepackt von SevenMind. Ich habe auch die App bei mir auf dem Handy. Ist eine Meditations-App. Ich will das Wort Meditation, finde ich, schon ein bisschen ausgelatscht. Es ist eine Achtsamkeits-App, so würde ich sie vielleicht eher bezeichnen. Und zwar geht es da um das Thema Resilienz beziehungsweise Selbstwirksamkeit. Das ist ein YouTube-Podcast im Endeffekt, also ein Podcast, aber auf YouTube irgendwie gehostet. Ist mit Sicherheit auch woanders gehostet. Also ein Kollege von uns, Podcast-Kollege im Endeffekt von uns, glaube ich, der Gründer von SevenMind. Und da geht es zum Thema, werde zum Gestalter deines eigenen Lebens. Es geht um Selbstwirksamkeit, aus der Opferrolle sich rausbewegen, selber sein Leben zu bestimmen und eben nicht sich immer als Opfer zu sehen und alle anderen wie Flüchtlinge, Politiker etc. daran Schuld zu machen oder Schuld zuzuschieben, dass man selber unglücklich oder unzufrieden ist. Und das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Wenn das einige mehr Menschen begreifen würden, dann hätte die AfD nicht so viel Stimmen.
Ja, es ist auch meine Erfahrung. Also wenn ich gelitten habe in meinem Leben oder wenn ich leide, dann bin ich zu einem Großteil immer noch Opfer meiner eigenen Gedanken, meiner eigenen Urteile über mich selbst und über andere. Und damit kann man aufhören, indem man Bewusstheit reinbringt.
Bewusstheit und nicht immer bei sich selbst anfangen und nicht bei anderen, weil in dem Moment wird man selbstwirksam.
Ja. Alles klar. Dann machen wir selbstwirksam mal Musik, oder? Und dann geht's weiter mit dem Interview mit dem Nico.
Nikolas, a.k.a. Nico Sakott, heute zu Gast. Die Jubiläumsausgabe Content Kompass 10. Nico, sei gegrüßt.
Hallo Olaf, hallo Gidon, grüße euch. Hi. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Jubiläumssendung. Du bist Stargast quasi zur Jubiläumssendung.
Welch Ehre.
Nico, du bist ein alter SEO-Hase. Wir kennen uns, glaube ich, wir sind uns persönlich 2011, ich habe überlegt, 2011 oder 2012 auf der SMX-Abendparty irgendwie mal über den Weg gelaufen, das erste Mal persönlich. Du bist also ein alter SEO, kommst aus der SEO-Branche, bist so irgendwie über den Weg in die Content-Marketing-Welt irgendwie gerutscht, so ein ähnlicher Gang, wie ich den ja auch gegangen bin und Gidon, glaube ich, auch. Vielleicht stellst du dich einfach mal vor, wo kommst du her, wo stehst du gerade, wo willst du hin?
Ja, danke fürs kurze Intro, Olaf. Ich kann gut sein, dass wir uns 2011 kennengelernt haben. Ich bin da ganz schlecht in solchen Dingen. Aber es könnte hinkommen. Nee, Nico bzw. Nicolas Sakott mein Name. Ich führe die Agentur contentking.de. Und wir machen hauptsächlich so konzeptionelle, strategische Beratung für Content-Marketing. Genau. Und wie du schon sagtest, ich komme eigentlich wirklich aus dem SEO-Umfeld. Also ich mache Online-Marketing, insbesondere SEO, schon ewig lange. Ich glaube, ich habe dieses Jahr sogar mein 20-jähriges, noch ein Jubiläum. Ich glaube, die erste Website habe ich 1998 während des Studiums gebaut. Und dann kam natürlich auch gleich die Frage auf, ja toll, die Webseite ist da, wie kriegt man da jetzt Besucher rauf? Und dann lag das Thema SEO relativ nahe und damals war das alles auch noch etwas einfacher. Genau, und so bin ich in das Thema reingerutscht. Ich habe weder Informatik studiert, noch irgendwie Informationswissenschaften oder sonst was. Ich bin ein stinknormaler BWLer, allerdings mit Fachrichtung Marketing, also so ganz abwegig war es dann doch nicht.
Und warum dann Content King? Warum hätte er auch irgendwie Technical SEO bleiben können oder werden können?
Content King gibt es noch nicht ganz so lange. Content King habe ich 2012 ins Leben gerufen und davor war ich mit Active Traffic unterwegs, einer Agentur, die mir und einem Kompagnon in Hamburg gehörte. Und da haben wir wirklich, das war im Prinzip Linkbuilding, also wirklich Hardcore Linkbuilding, was wir damals gemacht haben. Und dann über das Thema Linkbuilding sind wir natürlich auch so ein bisschen in die On-Page-Beratungsschiene dann reingerutscht mit der Agentur. Aber der Fokus lag halt tatsächlich auf Linkbuilding.
Okay, genau. Und wie kamst du dann zum Thema Content? Ich meine, also ich habe so in dieser Umbruchszeit 2012 habe ich das Gefühl gehabt, dass viele jetzt einfach anstatt Linkaufbau sich Content irgendwie oben drauf schreiben, aber immer noch dasselbe machen. War das bei dir ähnlich oder hast du irgendwann wirklich gemerkt?
Ja, das ist tatsächlich so, aber bei mir war es tatsächlich nicht so. Also ich hatte dann irgendwann nach, glaube ich, fast 7 Jahren Active Traffic bzw. Linkbuilding-Agentur so ein bisschen die Schnauze voll und ja, Motivation war weg und ja, ich brauchte mal eine kleine Veränderung und bin dann da eben ausgestiegen. Habe dann erstmal ein paar Monate nichts gemacht. Und für mich war aber schon damals klar, ich will irgendwas machen, was tatsächlich so ein bisschen in die kreativere Richtung geht, als immer nur stumpfes Linkbuilding. Ne? Okay. Und ja, das Thema Content Marketing an sich kam ja damals erst so als Buzzword richtig auf, obwohl es schon sehr viele Menschen auch schon sehr viel früher gemacht haben, sogar vor Internetzeiten eigentlich. Und das fand ich super interessant, das hat mich einfach fasziniert und da bin ich eben irgendwie hängen geblieben und dann fiel mir die Domain contentking.de auch noch in die Arme quasi und dann wurde da halt einfach ein neues Projekt raus, genau.
Okay, und aber jetzt ist ja Linkbuilding wieder ein Thema, oder? Wir sprechen heute über Content-Distribution und das ist ja vor allem, da ist ja Linkbuilding ein essentieller Teil davon.
Nein.
Also ich verstehe das immer, Distribution verstehe ich immer, Outreach und das ist immer auch das
Linkbuilding. Ja, aber im Endeffekt geht es ja bei Content-Distribution, ach ja, unser Fokusthema Content-Distribution ist natürlich heute, ja. Es geht ja in erster Linie erstmal um Content-Verteilung. Distribution hat ja immer was mit Verteilung zu tun. Und ob du dann da ruhig über einen Link generierst oder nicht, ist eigentlich erstmal zweitrangig. Man kann natürlich Content-Marketing...
Nein, nicht unbedingt. Es kann ja gut sein, dass dein Primärziel tatsächlich Link-Learning ist.
Ja, aber dann ist der Link ja nicht... Also, du distributierst ja Content und nicht Links.
Ja, ich habe Content-Marketing als meine Strategie und die Distribution ist ein Hebel, damit meine Content-Marketing-Strategie auch aufgeht und erfolgreich wird.
Kommen wir später noch zu. Aber eigentlich, das Wort heißt ja nicht Link-Earning, sondern Content-Distribution.
Also, okay. Das ist richtig.
Also ist der. Ist
das
ist der
jetzt kam ja gerade die Frage. Ja,
kommen wir später. Nee, wir haben ja später noch die Frage, glaube ich, auch inwiefern das skalierbar ist. Oder skalierbar überhaupt
nicht. Du hast ja im Vorfeld gesagt, du findest die Frage lustig, wann ein Unternehmen überhaupt Content-Distribution braucht. Warum findest du die lustig? Weil das würde mich interessieren. Wann muss ich denn dafür sorgen, dass der Content auch verteilt wird? Weil ich trenne im Kopf immer noch zwischen ich veröffentliche auf meiner eigenen Plattform was oder ich gehe aktiv raus damit. So. Mich würde halt interessieren, wann braucht ein Unternehmen auch die Distribution? Wann läuft das nicht mehr von selbst?
Nee, die Distribution brauchst du eigentlich immer. Also wenn du wirklich erfolgreich sein möchtest mit deinen Content-Marketing-Kampagnen, dann brauchst du einfach immer Distribution. Also das Ding ist ja, du willst ja nicht nur deine Bestandskunden erreichen in der Regel, sondern du möchtest ja auch neue Kunden, neue Leser, vielleicht neue Stammleser aufbauen. Und deswegen brauchst du immer auch eine Distribution deines Contents im Internet.
Okay, weil also vielleicht kriege ich da zu wenig mit, weil ich mit meinen Blogs bisher, ich habe klar so ein bisschen Gastartikel veröffentlicht, das habe ich gemacht, aber ich habe immer wenig verteilt und die Sachen, die...
Genau, dann ist es einfach... Dann hast du einfach kein Content-Marketing.
Ja, für mich selber, ja. Gehört für dich fest dazu einfach. Also ich produziere was und dann muss ich auch aktiv PR machen
dafür. Richtig, weil sonst schläft die Sache ein. Also das Wichtige ist, vielleicht sollten wir ein bisschen noch vorweggreifen. Also beim Content-Marketing an sich ist es halt extrem wichtig, ganz klare Ziele beziehungsweise idealerweise Einzelziele zu setzen. Ja, und die möchtest du erreichen und die erreichst du halt nur, wenn du deinen Content auch entsprechend an deine Zielgruppe, an deine Bedarfsgruppe oder, wenn wir es noch weiter runterbrechen, an deine entwickelten Personas distribuierst. Und
ja. Aber ab wann braucht es ein Unternehmen? Ich brauche es nicht. Also ich mache keine aktive Distribution für uns, also für die Wortliga. Und ich kann mich nicht
das beklagen. Stimmt. Also wir müssen mal vielleicht definieren zu Anfang, was Distribution ist. Also Distribution, ich habe da ja einen Beitrag zu geschrieben, ist ja im Endeffekt alles, was du über Paid, Owned und Earned Media machen kannst. SEO ist auch eine Form der Distribution. In dem Moment, wenn ich gut ranke in Suchmaschinen organisch, distribuiere ich über Suchmaschinen, also verteile mein Content über die Suchmaschine organisch. Also es zählt im Endeffekt auch, wenn du natürlich ein gute Rankings hast und super rankst mit deinem Blog oder deiner Website und mit deinem Content, dann betreibst du auch Distribution.
Und mir ist gerade eingefallen, eigentlich machen wir mit diesem Podcast auch Distribution.
Genau, mit dem Podcast machen wir auch. Das ist ein Owned Media im Endeffekt, wenn du es so siehst.
Ja, okay. Richtig. Okay. Vielleicht habe ich das jetzt einfach noch zu, weil ich denke immer so an Aktionen und ich denke an so eine SEO-Agentur, die halt Blogger anschreibt, Redaktionen anschreibt,
Gastbeiträge verschickt. Das ist der Content-Outreach im Rahmen von Earned Media. Ich guck dir einfach nochmal meine super Infografik an, die ich dazu gemacht habe. Da hast du nochmal die gesamte Übersicht, ist alles drin.
Ja. An alle Hörer den Tipp, schaut euch Olafs Artikel an und dann hört weiter. Oder hört weiter und dann schaut
Wir packen den Link in die Shownotes.
Okay. Genau. Erzähl doch mal, Olaf, wie hast du denn deine Infografik
distribuiert? Wie ich die distribuiert habe, sie rankt für Content-Distribution bei Google auf 1. Erste, dann habe ich ein bisschen Geld in die Hand genommen, ein bisschen Facebook-Ads geschaltet und über Xing-Gruppen geteilt, über Facebook geteilt, ganz organisch, über Twitter geteilt, über LinkedIn geteilt, über alles, wo ich halt meine Netzwerkstränge habe und eigentlich alles, einmal das komplette Rad. Ich habe da, die Infografik ist ein Rad, deswegen sage ich jetzt einmal das komplette Rad mit allen Bereichen eigentlich einmal durchprobiert so. Außer Outreach. Ich bin nicht aktiv in den Outreach gegangen, dass ich irgendwie jetzt Redaktionen angegangen bin damit.
Genau, aber so funktioniert Content-Distribution nun mal. Und ich glaube auch im Hinblick auf dieses Stigma, was immer noch in den Köpfen drin ist, ja, Content-Marketing ist SEO oder da geht es nur um Link-Building oder so. Du kannst halt auch deinen Content über Facebook vermarkten, über bezahlte Ads, wie auch immer, oder über dein bestehendes Netzwerk und dadurch dann den Linkaufbau triggern, ja, weil letztendlich muss doch erstmal ein Leser auf deiner Seite sein, bevor der überhaupt deinen Inhalt verlinken kann. So, und wo der im ersten Schritt herkommt, über welchen Kanal, ist relativ egal. Der kann über Twitter kommen, über Facebook, über Instagram, über YouTube, ist völlig wurscht. Wenn er dann auf deiner Seite ist und deinen Content so mega geil findet oder deine Infografik so extrem interessant Und wenn er da ein passendes Content-Asset dazu hat, dann wird er dich vielleicht dort verlinken, weil diese Infografik so geil und so hilfreich für seine Leser ist. Ja, so ungefähr muss man sich das vorstellen.
Also es gibt einfach eine Handvoll Tools, also Aktionen, die ich machen kann. Content gut planen, Zielgruppen gut planen, aber eben auch Leute anrufen, E-Mails verschicken, wie auch immer. Und ich sollte einfach bei jeder Content-Kampagne einfach schon einen Blick haben, dass das Zeug halt möglichst, aber das ist ja eigentlich klar. Ich mache es ja deswegen, damit es jemand liest.
Das ist eben, Zeug raus. Deswegen muss es einfach auch verteilen.
Ja, okay, aber ich finde es irgendwie trennschärfer, wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt nur veröffentliche und meinen Artikel nicht auf Noindex stelle, ist das für mich keine Distribution. Dann ist es erstmal nur ein Blogpost, der auf meiner Seite online geht. Und ob der dann rankt oder nicht, ja, dann. Also wo fängt
der Moment, wenn du in dem an, Moment, wenn du den Content so erstellst, dass er auch suchmaschinenfreundlich ist?
Okay.
Ja, oder wenn du ein anderes Ziel hast. Ich meine, du schreibst ja deine Blogbeiträge nicht einfach so, weil du es total geil findest, die selber zu lesen, sondern du willst ja was damit erreichen. Du willst ja, dass die Leute Wortliga cool finden. Du willst, dass Wortliga als Brand in den Köpfen hängen bleibt. Also du hast schon ein Ziel eigentlich mit deinen Beiträgen.
Ja.
Das ist im Prinzip ein Content-Marketing-Ziel. Und das kannst du noch effizienter erreichen, wenn du eben noch mehr in die Distribution gehen würdest, statt dich nur darauf zu verlassen, dass es deine Stammleser eben konsumieren.
Ja, also noch ein bisschen nachhelfen. Was sind da deine Lieblingsaktionen jetzt mal so als Agentur, wie du, Olaf, oder ja auch wir? Also was kann man da so als kleineres Unternehmen aus deiner Sicht richtig geil machen? Also ich finde ja Gastbeiträge total geil. Also ich habe eine Zeit lang regelmäßig Gastbeiträge veröffentlicht. Jetzt nicht so SEO, rein SEO-Dinger, sondern richtige halt Gastartikel, wo ich Redaktionen was ernsthaft angeboten habe. Da kam ab und zu auch mal Links raus, aber es war so ein Reputationsding. Was magst du da besonders gern als Profi?
Da kann ich leider keine pauschale Aussage zu machen, weil, wie gesagt, wir beginnen im Content-Marketing immer mit dem Ziel. So. Mhm. Und die Kunden haben in der Regel irgendwelche Pains, die bedeuten, wir haben zu wenig Fans und Follower, wir haben zu wenig Reichweite insgesamt oder wir haben zu wenig Links und müssen deswegen irgendwelche Content-Marketing-Kampagnen machen, um Link-Earning zu betreiben und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie das Ziel geartet ist, werde ich mich halt dafür entscheiden, wie ich den Content im Netz verteile, weil meine Erfahrungswerte oder meine Erfahrung einfach mir sagt, wenn ich diesen Kanal ansteuere mit dem Stückchen Content, mit dem Inhalt zugeschnitten auf die und die Persona, dann werde ich mein Ziel erreichen.
Also im Endeffekt, vielleicht kann ich da noch ergänzen, man muss halt immer unterscheiden, genau was Nico sagt, was will man erreichen irgendwie. Wenn man natürlich ein Link-Earning-Ziel hat, also wir nennen das auch Premium-Link-Aufbau bei uns oder eben Linkaufbau, organischer Linkaufbau über Content, vielleicht drücken wir es mal so aus. Brauchst du halt ein bisschen, musst du ein bisschen höher springen, musst du was richtig Geiles machen, mit dem du eventuell auch bei Redaktionen Gehör findest, damit auch die darüber berichten und dann dir auch einen Link spendieren, irgendwie dann in dem Beitrag, den sie schreiben, irgendwie in einem reichweitenstarken Magazin. Und dann reicht halt nicht einfach nur einen Blogbeitrag meistens zu schreiben. Klar kriegst du auch teilweise über Blogbeiträge organisch dann Links, aber das ist dann eher. Damit kannst du nicht in der Regel nicht aktiv an Redaktionen im Outreach rantreten, weil ein Blogbeitrag zieht halt in der Regel keinen mehr vom Hocker, es sei denn, du hast eine geile Infografik gemacht oder eben irgendwas extra noch draufgepackt oder eine Studie gemacht oder ein extra geiles Whitepaper gemacht, Ratgeber gemacht, um dann darüber wirklich dann auch Redaktionen, eine Türöffner in die Redaktion zu haben, weil sonst mit einem normalen Blogbeitrag erreichst du das in der Regel ja nicht.
Oder ist es so? Genau, und auch da ist es halt dann extrem schwierig und extrem schwer skalierbar. Also was wir ganz oft machen, vielleicht mal so als Beispiel, wir überlegen uns vorher, von welchen Plattformen wir gerne einen Link hätten und gehen dann erst in die Contentplanung, weil dann können wir den Content so aufbauen und strukturieren und konzeptionieren, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass uns genau diese Linkquelle also, dann eben auch...
Genau, und der Sascha Ebach hat ja damals diesen Begriff, glaube ich, Linkerati geprägt, und es geht halt darum, wenn es um Links geht als Hauptziel in deiner, dann musst du die Linkeratis identifizieren und dann ist das die Zielgruppe und nicht unbedingt der Leser.
Richtig, ja. Genau. Wie gesagt, aber da sind wir ja wieder beim Ziel. Also dann ist mein Primärziel einfach, ich will Links haben oder ich will einen konkreten Link haben. So. Wie kann ich einen Link von Statista bekommen? Von irgendeinem oder von irgendwie von der Zeit oder von der Welt oder von irgendeinem, keine Ahnung, NGO, ja. Was auch immer mit richtig Trust und Power.
Ich ziehe da mal eine Frage vor, weil die jetzt ganz gut an dieser Stelle passt. Und zwar, weil wir gerade über skalierbaren Linkaufbau im Endeffekt gesprochen haben gerade schon. Ich glaube, ihr, das ist so ein bisschen Steckenpferd bei euch auch, ne? Weil du ja auch im Sinne kommst, dass ihr Content-Marketing-Kampagnen oft fahrt, die auch auf Link-Earning abzielen. Ist das richtig oder ist das nur mein Eindruck von außen?
Nee, das ist richtig, genau.
Genau. Und wie ist es jetzt konkret die Frage, ist skalierbar überhaupt über den Weg Linkaufbau möglich? Weil wir haben das Problem, wir haben auch Kunden, die wünschen sich sowas. Wir müssen halt immer sagen, da in dem Fall sagen wir halt, skalierbar ist sowas leider nicht möglich. Wie geht ihr damit um?
Naja, skalierbar ist meiner Meinung nach sowieso in dem Zusammenhang der falsche Ausdruck. Weil skalierbar bedeutet für mich, ich habe einen Regler mit einer Skala und den kann ich hoch oder runter drehen. Ja, ich kann halt mit einer Kampagne bis zu einem Zeitpunkt X ein gewisses Maß an Links generieren, aber danach kann ich nicht weiter drehen. So, dann ist die Kampagne halt abgelaufen oder hat sich abgenutzt oder ich habe alle erreicht. Ne? Ich weiß, was mit skalierbar gemeint ist. Da geht es immer darum, so viel wie möglich zu generieren. Das Problem ist grundsätzlich, auf die Frage, ob skalierbarer Linkaufbau möglich ist über Content Marketing, sage ich nein. Skalierbarer Linkaufbau ist einfach grundsätzlich ein Problem, weil skalierbar auch immer mit Einheiten zu tun hat, beziehungsweise mit konkreten Zahlen. Ja, und ich kann einfach nicht sagen, ja, ich mache jetzt eine Kampagne und die wird genau 95 Links bringen.
Aber dahinter steckt ja eigentlich die Frage des Kunden oder der es haben will, steckt da ja eigentlich hinter, was kostet mich dann der Link im Durchschnitt, ne? Das ist dann die Frage, die dahinter steht. Ne?
Dann kann ich dem Kunden halt nur sagen, es tut mir leid, das kann ich im Moment auch nicht genau sagen. Und dann muss ich dem Kunden ganz konkret erklären, wie die Vorgehensweise ist, warum die Vorgehensweise so ist, wie sie ist und kann das dann mit konkreten Erfolgsbeispielen untermauern und nochmal verständlich machen, ihm erklären, dass dieses Skalierbare einfach nicht existiert, dass wir das Beste tun werden und mit der entsprechenden Herangehensweise und Strategie schon ein gewisses Maß an Links erreichen werden, weil es in Fall A, B, C, D, X, Y, Z eben auch genauso gut funktioniert hat, weil es bei Wettbewerbern vielleicht so funktioniert hat. Also man muss sich auch mal angucken, was das Umfeld macht. So, und dann, wenn die Kunden das verstanden haben, dann hat man eine gute Grundlage für eine Zusammenarbeit im Bereich Link-Earning bzw. Link-Building. Ansonsten ist die Erwartungshaltung einfach völlig für den Eimer, ne? Weil wenn der Kunde denkt, ja geil, ich stecke da jetzt 10.000 Euro rein und bekomme dann 10.000 Links dafür. Dann ist ein Link, kostet mich dann nur noch 1 Euro umgerechnet. Das ist ja mega geil. Und meine Sichtbarkeit geht dann durch die Decke. Das ist alles gut. Ne? Also den Zahn muss man den Kunden halt immer ziehen. Ne? Man muss halt wirklich ganz transparent arbeiten und auch auf die Gefahren hinweisen. Und sagen, hey, das kann nach hinten losgehen. Es kann sein, wir kriegen nur eine Handvoll Links. Aber es kann halt sein, dass es eine Handvoll richtig geile Links sind, an die man sonst nicht rankommt.
Und es kann sein, dass die Zielgruppe dich auch noch wahrnimmt. Wow, nicht nur Links, sondern sogar richtige.
Genau. Ja. Kann aber auch natürlich der Fall sein, dass halt wirklich hunderte von Links bei solchen Kampagnen dabei rumkommen. Was unter Umständen je nach Zielgröße, also je nach, ich sag mal, Alter der Domain, bestehendem Link-Profil vielleicht auch ein Ticken zu viel sein kann. Also es kommt so gut wie nie vor, aber da muss man halt auch drauf hinweisen. Ne? Wenn so ein Projekt vielleicht gerade 50, 60 Links hat, von 50, 60 unterschiedlichen Domains und man fährt eine relativ große Kampagne und dann kommen halt plötzlich 500 neue Links dazu, dann kann das schon sein, dass da irgendwie so ein rotes Fähnchen bei Google angeht und da mal ein Quality Rater drauf kommt.
Okay.
Es muss dann nicht sein, dass da irgendwas Negatives passiert. Und dann, aber
ist das so wirklich? Weil ich glaube, das ist ja das Normalste der Welt, dass wenn irgendwo ein Buzz entsteht, dass dann ganz viele Links auf einmal entstehen. Da kann ja, also ich bin der Meinung, dass Google da eigentlich, das ist ja das Normalste der Welt in der Medienwelt.
Genau, nur wenn du halt ein Projekt hast, was schon 10 Jahre alt ist, aber nur über 80 Links verfügt und dann bekommst du einen Zeitraum von 2 Monaten 500 neue Links dazu, dann ist es schon, und dann wird vielleicht auch ein Wettbewerber irgendeins von den lustigen Meldeformularen bei Google nutzen und mal sagen, hey, guck da mal jemand drauf, weil irgendwas ist da komisch, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber Also ja, wie gesagt, ich bin nur ein Fan von 100% Transparenz und ich bin ein Fan davon, die Kunden in dem Umfeld einfach weitestgehend aufzuklären und die Vor- und Nachteile, die Chancen und Risiken einfach aufzuzeigen.
Okay. Links sind ja eh, also soweit ich jetzt informiert bin, nicht mehr die einzige Währung in der SEO und auch im Off-Page-SEO. Nicht mehr. Was ist denn aus deiner Erfahrung, was sind denn wichtige Maßnahmen in der Off-Page-SEO, wenn ich mal weggucke von meinem Content?
Ja, also grundsätzlich, aber das ist den meisten wahrscheinlich auch bekannt, also Brand-Mentions sind natürlich extrem wichtig. Mhm. Also Markenerwähnung ohne jetzt eine explizite Verlinkung darauf. Ne? Mhm. Dann das ganze Thema Co-Citations ist immer noch extrem wichtig. Also in welchem Umfeld wird die eigene Marke erwähnt oder in welchem Umfeld wird sie verlinkt? Ja. Mit Sicherheit. Und dann auch noch ganz viele andere Faktoren, die jetzt keinen direkten Impact haben, aber im Second- oder Third-Level doch einen Impact haben. Sowas wie Bewertungen zum Beispiel. Wenn ich halt Rich Snippets habe in den SERPs und ich habe halt eine bessere Bewertung und mehr Bewertung als mein Wettbewerber, dann steigt möglicherweise meine CTR und die CTR ist möglicherweise ein Ranking-Faktor. Also habe ich da auch wieder einen möglichen Hebel im Bereich SEO.
Also ne? Wenn ich da noch ergänzen darf, Suchmuster halte ich noch für ganz wichtig. Also das Triggern von Suchmustern, ich glaube, hier Home2Go hat es gemacht, TV-Kampagne geschaltet, genau. Die aktiv darauf
Money Keywords in Zusammenhang
aktiv darauf ausgelegt war, das Thema, dass es eine Thema-Brand-Kombination bei Google eingegeben wurde, so damit der thematische
Kontext. Genau, Ferienwohnungen, Urlaubsgeschichten,
Genau, das sind eigentlich die, genau, mit was Nico gesagt hat, plus diese Suchmuster sind im Off-Page-SEO-Bereich eigentlich die Sachen, die man machen sollte. Links natürlich auch, aber ich denke, die anderen Sachen sind nach meiner Meinung genauso wichtig. Wie siehst du das?
Ja, also definitiv. Was man jetzt an der Stelle vielleicht gleich mal dazu sagen sollte, wenn man über Content-Distribution und Content-Marketing im Allgemeinen redet, es ist natürlich schon ein Unterschied, ob man eine milliardenschwere Company ist mit fast unendlichen Media-Budgets dahinter. Dann kann man halt TV-Spots machen und Brand-Searches triggern. Wenn man jetzt irgendwie ein kleiner Blogger ist, dann wird sowas natürlich extrem schwierig. Ne? Auch das sollte man vielleicht einfach nochmal vor Augen halten, dass nicht alles, was irgendwie hier gepredigt wird oder da draußen im Netz gepredigt wird in Sachen Content-Marketing und Content-Distribution, auch gleichermaßen für alle irgendwie möglich oder erschwinglich ist. Ne? Das ist halt tatsächlich, glaube ich, schon ein Problem, was man nicht vernachlässigen sollte oder was man immer
braucht. Aber gerade ihr habt es ja auch gezeigt mit euren Aktionen. Ich kann mich da an diverse Sachen erinnern, die du auch auf Konferenzen vorgestellt hast, dass ihr doch als relativ kleine, unscheinbare Agentur es hinbekommen habt, doch schon relativ großen Buzz zu erzeugen und auch Links zu generieren, was normalerweise nur Große mit großem Geldeinsatz irgendwie schaffen. Vielleicht kannst du da mal kurz ein Beispiel nennen. Also ich weiß, weißt aus der Vergangenheit, dass du ein, zwei Sachen da mal vorgestellt hast.
Ja, also ein Beispiel, was ich immer ganz gerne bringe, ist halt tatsächlich die Domain-Weltkarte, die wir da damals für Checkdomain gemacht haben. Checkdomain ist halt ein Provider, ein Hoster, eigentlich ein sehr unemotionales Thema, alles sehr trocken, eine sehr eingeschränkte Zielgruppe, wenn es um Informationen geht, diesbezüglich sehr techy alles. Und da war tatsächlich die Herausforderung so, wir würden mal gerne das Format Infografiken ausprobieren. Was könnten wir denn da machen? Macht euch mal Gedanken. Und da wir ja konzeptionell, kreativ, strategisch da ganz gut unterwegs sind, haben wir eben diese Domain-Weltkarte als Idee entwickelt. Und die hat halt wirklich gut funktioniert. Aber das hat viele, viele Gründe gehabt. Also zum einen war natürlich, der Content war geil, das Format an sich war geil. Also wir sind ja tatsächlich in die Offline-Welt reingegangen. Also wir haben ein physikalisches Produkt kreiert, mit dem wir dann diese Content-Marketing-Kampagne gemacht haben. Und wir haben halt spezielle konsumpsychologische Trigger eingesetzt. Also wir haben halt eine Charity-Aktion noch hinten dran gehängt und einfach verschiedenste Dinge dabei berücksichtigt und hatten natürlich auch ein bisschen Glück. Und ich glaube, das sollte man auch immer sagen, es gehört auch oft ein bisschen Glück dazu, Content-Marketing-Kampagnen erfolgreich zu fahren oder erfolgreich zu machen. Und wir hatten halt gleich zu Beginn ein paar richtig große Blogger, die die Aktion wirklich einfach geil fanden und die dann auch geshared und promoted haben. Die haben ganz viele so Trittbrett-Blogger bei sich im Netzwerk gehabt, die immer alles schön wiedergeben was oder wiedercoinen, was die selber, was die Großen geschrieben haben. Und die haben sich dann hinten dran gehängt, sind auf den Zug aufgesprungen, fanden das dann auch geil und haben es geteilt. Und so haben wir halt diesen Schneeballeffekt erzeugt letztendlich. Und mit der Aktion, ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, damals für die Blogger, die da darüber berichtet haben, haben wir 500 Domain-Weltkarten kostenlos verschickt und in deren Namen noch 10 Euro an die Kinderkrebshilfe gespendet. Ja, das war so der Karma-Hebel an der ganzen Geschichte. Und das fanden die halt super cool, weil die mussten eigentlich nichts anderes machen, als kurz schreiben, um was es bei der Aktion geht, das zu teilen und dann ihren Link einzuschicken oder darauf aufmerksam zu machen. Und dann wurde in ihrem Namen 10 Euro an die Kinderkrebshilfe gespendet. Und sie haben kostenlos so eine richtig geile, riesengroße Domain-Weltkarte in einer Mega-Qualität einfach bekommen. Ja, und das hat halt dazu geführt, dass wir tatsächlich diese 500 Domain-Weltkarten losgeworden sind an die Blogger. Das heißt, wir hatten 500 Tech-Blogger oder halt Domainer und so weiter, die über diese Aktion berichtet haben. Ein gar nicht allzu kleiner Teil hat tatsächlich auch verlinkt. Und die anderen haben nicht verlinkt, aber die haben dafür Brand Mentions kreiert.
Und
das war super erfolgreich.
Also mal zusammengefasst, in dem Fall war es dann so Outstanding Content, was es so noch nicht gab. Ein bisschen.
Die gab es schon, die Domain-Weltkarte, aber die gab es halt nicht. Die war halt richtig schlecht.
Okay. So. Ihr habt das also nochmal besser gemacht. Also was
genau, vielleicht auch ein wichtiger Punkt, man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Also manchmal gibt es einfach eigentlich einen guten Ansatz, der aber schlecht executed wurde und den kann man dann einfach aufnehmen und es einfach viel, viel geiler machen.
Ja. Und also ihr habt das ja dann, ich schwenk mal auf die Frage, was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für Content-Marketing-Kampagnen? Weil da möchte ich gerne da ansetzen, weil da hast du jetzt schon ein paar Sachen genannt. Also ich sag mal so, Sachen noch besser machen und vor allen Dingen wahrscheinlich Sachen auch besser machen, als es bisher jeder andere gemacht hat. Dann dieses Charity-Ding, so eine gewisse Entkommerzialisierung, Nachhaltigkeit, das Karma-Ding, dass Leute sich gut fühlen dabei und Blogger das dann auch gerne aufnehmen, weil sie denken, es wäre nichts Kommerzielles irgendwie, sowas vielleicht noch in die Richtung. Und was ist mit zeitkritisch? Ich kann mich an eine Kampagne von euch erinnern, die ihr, glaube ich, ein Spaßprojekt bei euch eher war, sogar auf Campix, glaube ich, mal vorgestellt hast, wo es eher so in Richtung Newsjacking ging, wo ihr so ein Thema aufgegriffen habt, was gerade so richtig im Hype war, wo ihr ganz schnell wart und dann ganz schnell reagiert habt und irgendeine Seite aufgesetzt hat. Ich krieg's jetzt nicht mehr so zusammen. Vielleicht
du meinst die Twit-Fazit.
Ja, genau. Vielleicht. Da ging es ja so ein bisschen, da ging es ja um das Zeitkritische. Ihr habt ein Hype-Thema aufgenommen, habt quasi die News-Jacking im Endeffekt so ein bisschen gemacht und habt euch da draufgesetzt auf ein Trendthema und da wart halt schnell und habt dadurch was hinbekommen mit was.
Genau, also wir haben halt gesehen, oder ich habe auf so hier Second Screen-mäßig im Werbeblock auf dem Sofa so ein bisschen durch Twitter durchgedattelt und rumgescrollt und da war ja gerade Bahnstreik zu der Zeit. Also mega hypes Thema, mega heißes Thema, zeitlich sehr begrenzt, weil der hat halt irgendwann angefangen und sollte hoffentlich schnell vorbei sein. Und ganz viele Menschen waren halt davon betroffen, vor allem auch auf diesem Kanal. Also viele Twitter-Nutzer fahren wohl gerne Bahn und die waren halt irgendwo gestrandet, sind nicht weitergekommen und die haben angefangen, sich quasi über Twitter zu vernetzen und so eine Art Mitfahrgelegenheit anzubieten oder zu suchen. Und das fand ich total witzig und habe dann irgendwie einen Tweet abgesetzt und gesagt so, hey Leute, ich finde die Idee eigentlich total geil, sollte man eigentlich dauerhaft aufgreifen, dass sich die Leute hier zu Mitfahrgelegenheiten organisieren und so, finde ich super. Und habe dann Hashtag Twit-Fahrzentrale, also lustigerweise drunter gepostet, ne? Also Mischung aus Mitfahrzentrale und Twitter. Und binnen kürzester Zeit, also wirklich binnen Minuten, haben ganz viele Leute meinen Tweet geretweetet und fanden Twitter-Zentrale geil und haben angefangen, ihre Gesuche und ihre Angebote zum Mitfahren tatsächlich mit diesem Hashtag zu versehen. Ne? Das war überhaupt nicht geplant, aber es war halt total lustig, das zu sehen. Also binnen einer Stunde waren da irgendwie hunderte von Tweets plötzlich mit meinem Hashtag, den ich da gerade gepostet hatte. Und gut, dann hat es natürlich angefangen zu brodeln. Ich habe dann direkt geguckt, ob die Domain noch frei ist. Natürlich war sie noch frei. Und da wir viel mit Twitter auch machen, wissen, wie die Twitter-Suche funktioniert und dass man die halt auch scrapen kann, habe dann direkt einem meiner Entwickler noch eine Nachricht geschrieben, habe gesagt so, hey, komm mal morgen bitte um 8 ins Büro und nicht erst um 10:30. Wir müssen da was Dringendes bauen. Ja, und dann haben wir halt einfach, binnen weniger Stunden haben wir einfach die twitfahrzentrale.com gebaut und haben quasi, es war einfach nur eine Landingpage, wo stand, hey, es ist Bahnstreik und es ist scheiße, ihr seid alle gestrandet, aber ihr könnt euch über Twitter organisieren, und weil über Twitter zu suchen echt anstrengend ist, haben wir jetzt quasi die Suche dafür gebaut. Also wir haben quasi einfach alle Suchergebnisse mit Twitfahrzentrale reingeholt in unsere Datenbank, gescrapt und haben die auswertbar gemacht. Also du konntest einfach von nachsuchen. Fertig. Total einfach. Konnten wir natürlich nur machen, weil wir die Ressourcen hatten, also sowohl grafisch als auch entwicklungstechnisch, und weil wir halt schnell waren. So, und dann habe ich am selben Tag halt Anrufe gekriegt vom MDR, vom Handelsblatt, was weiß ich. Die haben uns dann interviewt. Wir waren abends mit dem Hashtag sogar in der Tagesschau als Opener. Das war natürlich so, da hatte ich kurz mal ein bisschen Gänsehaut auf dem Sofa. Genau, aber sowas kann man natürlich machen. Also wenn irgendwelche Trends da sind, und das machen wir auch häufig für Kunden, wir versuchen tatsächlich mit Trends zu arbeiten, weil die Aufmerksamkeitsspanne der User da
wahnsinnig hoch ist. Und vor allen Dingen die Redaktionen sind offen, weil sie gerade Futter brauchen, um über das Thema zu berichten.
Wie der Bahnstreik. Richtig, genau. Also als Beispiel, wir haben für Fleurop haben wir eine Infografik zum Muttertag gemacht. So, und die kann man halt in einem gewissen Zeitfenster ganz gut spielen. Also Muttertag wird in der Regel so 2 bis 3 Tage vor dem eigentlichen Datum dann akut, weil dann die Männer plötzlich alle in Panik verfallen und noch schnell Blumen kaufen müssen. So dieses Thema Polarisierung, Gender und so weiter spielt da natürlich auch eine große Rolle. Da kann man auch schön mitarbeiten. Genau, und dann reicht halt eine einfache Infografik, wie Muttertag auf der Welt grundsätzlich gefeiert wird. Also wie wird Muttertag in USA, in Japan, in Timbuktu, in sonst wo zelebriert. Und sowas finden die Leute halt interessant. Okay. Und dann klicken die halt. Und da muss nicht mal das primäre Ziel direkt auf der Infografik oder auf dem Content der Landingpage liegen, sondern da ging es halt tatsächlich auch darum, Retargeting-Pixel zu verteilen. Ne? Einfach auch ein Ziel.
Ja. Ja. So. Habt ihr ein Standardvorgehen? Das heißt, also häufen sich Fälle bei euch jetzt von Kunden und gibt es dann
Sachen, die... Standardvorgehen ist der Tod von kreativen Content-Marketing, sage ich immer.
Ja, wie also, geht ihr vor? Also das würde sicher einige der Hörer interessieren, so wie ist die Struktur? Oder ist es jedes Mal, ist es jedes Mal wirklich total kreativ aus dem Bauch raus, wie jetzt mit der Twitfahrzentrale?
Genau, also kreativ, chaotisch, gut, Twitfahrzentrale war tatsächlich so ein Glücksgriff einfach und also im Prinzip ist, wie ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, ist das Ziel ganz, ganz wichtig. Wir müssen wissen, was der Kunde denn überhaupt erreichen will, weil den Fehler machen viele, die versuchen so diese eierlegende Wollmilch-Content-Sau zu produzieren, die gibt es halt nicht. Also ich will was produzieren, wo ich ganz viele neue Shares habe, Likes, Fans, Herzchen auf Instagram, Shares bei Pinterest. Gleichzeitig sollen meine Abverkäufe steigen. Ich brauche ganz viele neue Leads und es sollen auch noch tausende von Links entstehen. So, ne? Das ist oftmals der Ansatz, warum viele Content-Marketing machen. Und das geht natürlich in die Hose, weil kein klarer Fokus da ist.
Und eine Marke noch soll noch aufgebaut werden.
Ja, genau, du sagst es. Also, da gibt es noch ein paar andere Sachen. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch 3 Stunden weiterreden, welche Ziele da alle versuchen, in eine Content-Marketing-Kampagne zu packen.
Aber das ist ein spannender, nee, also klar, ein aber das ist ein spannender Ziel, Punkt, Nico. Ganz kurz, das ist ein spannender Punkt. Würdest du, also weil, ich möchte nicht unterbrechen, aber ich unterbreche dich, weil das, sorry, weil das ist, diese Zielvermischung, ich glaube, das ist ja fast bei 99% der Fälle so, oder? Dass ich sage, okay, richtig, genau. Spannend. Und dann helft ihr euren Kunden
also, auch, das Ziel zu schaffen. Ja, es ist ja nicht so, dass ich mir ein Ziel stecke und dann kein anderes damit erreiche. Ne? Aber ich brauche ein Ziel für meinen Fokus, ein Einzelziel. Dass da positive Nebeneffekte mit passieren können, das ist klar. Ne? Also, aber wenn ich halt Content-Marketing mache und anfange, den Content zu verteilen, weil ich Links damit verdienen will, dann wäre es halt wäre es ein konkurrierendes Ziel, da auch noch Sales mit zu generieren und den Content irgendwie zu kommerzialisieren, weil dann verlinkt mich einfach kein Schwein mehr.
Ja. Ja, okay, dann helft ihr euren Kunden dann auch das Ziel herauszufinden, was ist eigentlich jetzt wirklich wichtig gerade?
Klar, also wir machen auch oft Content Audits im Vorfeld, also schauen uns halt wirklich an, was hatten die überhaupt, was hat denn der Wettbewerb, wo steht der Wettbewerb, in Zahlen auch und wo sind die Defizite und wie können wir die Defizite einfach ausgleichen und da aufholen. Ne? Und dann werden die Ziele ganz klar abgesteckt. Und Content Marketing ist ja auch nichts. Klar, wir reden immer von Kampagnen, von einzelnen Kampagnen, aber Content Marketing ist nichts, was du mal eben in vier Wochen oder acht Wochen abfrühstückst, sondern
es ist halt was Langes. Also das könnte man sagen, wie ihr konkret vorgeht in jeder Kampagne, bei jedem Auftrag, ist wirklich das Ziel zu verfolgen und sich klar ein Ziel zu setzen.
Ziel,
und nicht jetzt nur das links, sondern auch da wahrscheinlich nochmal konkreter. Also was ist euer Ziel zum Schluss? Genau. Wollt ihr,
genau.
Aber am Ende geht es auch ganz oft ums Ranking einfach, oder? Wir wollen ranken. Dann musst du wieder konkretisieren, in welchem Umfeld denn. Oder,
genau, also wir versuchen halt natürlich immer irgendwie datengetrieben zu arbeiten und zu argumentieren. Und wir haben auch oft den Fall, dass wir halt Seiten haben von Kunden, die eigentlich ganz gut gemacht sind, die auch schon vielleicht über ein paar Backlinks verfügen, die aber ansonsten einfach beschissene Signale erzeugen. Ja, also die zum Beispiel einfach zu wenig Aufenthaltsdauer haben, zu hohe Absprungraten. Ja. Und dann fangen wir an, den Content einfach zu überarbeiten, entsprechend vielleicht zusätzliche Formate und Enrichments einzubauen und die dann nochmal neu zu verteilen und dann zu schauen, ob wir eben diese Soft Faktoren wie Aufenthaltsdauer und Bounce Rate eben in den Griff kriegen und optimiert kriegen. Und in der Regel gehen damit dann auch wieder stabilere und bessere Rankings einher.
Ja.
Genau. Aber nochmal zu diesen Erfolgsfaktoren, also Ziele, klar, also das ist wirklich, das ist das Allerwichtigste, was ich auch allen mitgeben möchte. Da führt kein Weg dran vorbei. Dann auch ganz wichtig ist das Thema Personas. Im Content Marketing auch sehr, sehr wichtig, einfach auch weil man sich damit eine Menge an Ad-Spendings sparen kann. Ne? Die Personas zu entwickeln, ist nicht ganz einfach und oftmals sehr aufwendig und vor allem zeitaufwendig, aber das zahlt sich halt einfach aus. Ne? Wenn ich noch einen eingegrenzteren, differenzierteren Personenkreis habe, den ich noch viel besser kenne, dessen Painpoints ich noch besser kenne, dessen Kanal- und Konsumgewohnheiten ich noch besser kenne, dann kann ich viel, viel zielgerichteteres Targeting machen und verballere nicht so viel und habe nicht so viele Streueffekte. Spare mir damit am Ende des Tages
Geld. Wichtig ist, dass die Personas abgestimmt sind auf die Targeting-Funktionalitäten und nicht nur auf eine Limbic-Map.
Genau. Das ist extrem wichtig, weil jeder Kanal halt einfach für unterschiedliche Targeting-Möglichkeiten bereitstellt. Manchmal sogar länderspezifisch unterschiedlich. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Facebook und die Einkommensverteilung. In den USA und in vielen anderen Märkten kann ich halt sagen, ich möchte männlich zwischen 25 und 35 targeten mit einem Minimum-Einkommen von so und so viel. Was natürlich mega geil ist, aber was in Deutschland halt leider nicht zur Verfügung steht.
Ja, oder Berufe war ja früher, das Facebook-Targeting wurde ja kürzlich so stark eingeschränkt. Früher konnte man auch Firmen und Positionen und so bespielen im Targeting. Das geht ja jetzt in Deutschland auch nicht mehr, leider.
Ja, ja, da haben wir auch so lustige Sachen mitgemacht. Das ist so traurig, dass das nicht mehr funktioniert.
Ja.
Okay. Genau, also wie gesagt, Persona und dann die Persona-Ansprache natürlich, hervorragender Content ist sowieso klar, also ne, so Mainstream 0815-Scheiß, den es schon tausendmal gab, das interessiert einfach kein Schwein, es wird keiner liken, es wird keiner sharen und es wird vor allem auch keiner verlinken. So, das kann man sich halt einfach sparen. Ne, das muss wirklich outstanding sein. Und am Ende wichtiger Erfolgsfaktor ist auch die Messbarkeit hinten dran. Wenn ich nicht weiß, wie meine Kampagnen performen und was die Besucher machen, die ich irgendwie erreicht habe, dann kann ich es mir halt am Ende des Tages auch sparen. Ne? Vor allem, weil Kanäle wie Facebook einfach die Möglichkeit bieten, in Echtzeit zu agieren und Kampagnen anzupassen. Dann brauche ich auch dementsprechend hinten dran ein ordentliches Tracking, wo ich auch in Echtzeit sehen kann, was da tatsächlich passiert. Ne? Das heißt, ich kann eine Facebook-Kampagne 6 Stunden lang laufen lassen, und wenn nach den 6 Stunden gewisse Kennzahlen nicht erreicht sind oder eine gewisse Performance nicht erreicht ist, dann muss ich halt nachjustieren oder die Kampagne halt beenden und eine neue schalten. Ja. Messbarkeit ist auch so ein Erfolgsfaktor. Genau, und dann am Ende des Tages natürlich auch immer ausreichend Budget. Muss man dazu sagen, das ist leider so, oftmals scheitert es halt auch daran, wenn der Kunde sagt, ja, wir haben jetzt halt hier ein Budget von X und damit müssen wir Content produzieren, aber da sind auch schon die Ad-Spendings mit drin. So, und dann, wenn man dann mit einem relativ kleinen Budget agieren muss, und da, ja, das kann unter Umständen auch eine Erfolgsbremse sein.
Da habe ich einen perfekten Übergangsfrage. Gibt es für dich pauschal, ich weiß, Pauschalaussagen sind immer schwierig und meistens falsch, aber gibt es eine optimale Verteilung zwischen Paid, Owned und Earned Media, wenn ich jetzt mal die Aufwände auch in Kosten und Aufwänden mal gegenüberstelle? Wie würdest du das so verteilen zwischen gibt es da irgendwie, habt ihr da irgendwie eine Best Practice oder irgendwie sowas?
Die Antwort ist definitiv nein, weil jede Kampagne immer abhängig ist vom Ziel, von den Personas, vom Thema, vom Kanal und so weiter. Und das kann halt tatsächlich komplett abweichen. Also da gibt es kein Pauschalrezept. Man muss wirklich für jede Kampagne diese Verteilung explizit und individuell einfach bestimmen vorher. Ja, weil es kommt natürlich darauf an, wie groß die bestehende Reichweite schon ist. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Oftmals auch problematisch im Hinblick auf die Themenvielfalt und das Angebot des Kunden. Weil da sehr oft nicht unterschieden wird. Also nehmen wir einfach mal als Beispiel eine Bank. So, und die Bank hat eine Facebook-Fanpage und hat meinetwegen 250.000 Fans. So, die Bank hat aber unterschiedliche Produkte. Die Bank macht Immobilienfinanzierung, die Bank macht Anlage und Vermögen und Aktien, die Bank macht Privatkunden und Kredite, die Bank macht Firmenkunden, die Bank macht Exportfinanzierung, was auch immer. So, jetzt, wenn ich eine Kampagne mache zum Thema Exportfinanzierung, kann ich davon ausgehen, dass nur ein kleiner Teil von meinen 250.000 Fans tatsächlich auch an diesem nischigen Thema interessiert ist. Ja, das heißt, ich kann eigentlich gar nicht pauschal sagen, ob diese bestehende Reichweite jetzt für diese spezielle Kampagne in dem Themenumfeld auch sinnvoll ist und mir weiterhilft. Weil ich die Zusammensetzung einfach nicht kenne. Das ist ein großes Problem.
Dann, wenn meine eigenen Kanäle, also meine Owned Media, so gut wie keine Reichweite haben, weil ich es noch nie gepflegt habe, noch nie aufgebaut habe. Wie sollte dann jemand in der Content-Distribution vorgehen? Was würdest du ihm empfehlen? Also er hat 100 Facebook-Fans, 50 Twitter-Follower und wenn überhaupt und einen E-Mail-Verteiler von 56 Leuten. Was macht so einer, um seinen Content an den Mann zu bringen?
Sparen, Budget aufhäufen und dann irgendwann mal groß rauskommen. Nein, also tatsächlich, der Paid-Kanal ist da fast die einzige Alternative. Oder tatsächlich, wenn wir nochmal in diesen Outreach-Bereich reingehen, den wir vorher schon angesprochen haben, halt das Thema Multiplikatoren, die man mit in die Kampagnen einbeziehen kann und sollte, die eventuell eben eine viel, viel größere Reichweite als die eigene haben, ne? Also angenommen, du machst eine Infografik zum Thema Content-Distribution und reicherst diese Infografik noch mit Experten-Statements an von potenziellen Multiplikatoren.
Habe ich gemacht.
Richtig, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die das total geil finden, dass sie auch mit auf der Infografik drauf sind, und dann werden sie es über ihre Kanäle auch teilen. Und dann machst du dir das halt zunutze. Ne? Also so kann man dann natürlich vorgehen. Aber auch da muss man fallspezifisch vorgehen und das dann jeweils im Einzelfall einfach analysieren.
Content Outreach, du hast es angesprochen, ist ja eine schwierige Angelegenheit, weil du musst andere begeistern können für deinen Content, für deine Idee, die du da hast. Entweder sei es irgendwelche Influencer, Multiplikatoren, wie Redaktionen vor allen Dingen. Und du musst irgendwie reinkommen über den Content Outreach, diese Leute begeistern, erreichen, irgendwie den Türöffner hinkriegen. Wo siehst du da die größten Probleme? Hast du da ein Rezept irgendwie? Wie schreibt man oder spricht man solche Leute dann an? Wie geht man da am besten vor?
Ja, auf jeden Fall nicht. Ja, hallo, wir haben deinen Blog gefunden und wir finden den total toll. Und wollen wir fragen, ob du Interesse hast. davon kann ich abraten. Also ich glaube, ein wichtiger Türöffner ist überhaupt schon mal die Exklusivität eines Themas. Ne? Also wirklich ja die Uniqueness eines Inhaltes, wie auch immer man das nennen soll. Idealerweise hat da einfach nur niemand drüber geschrieben oder idealerweise hast du irgendwelche Daten, die kein anderer hat. Was gerade bei großen Brands oder großen Kunden ganz oft der Fall ist. Ja. Da sollte man auch mal ein bisschen deep diggen und mal gucken, was da so rumliegt und was man eventuell natürlich immer anonymisiert nutzen kann, um solche neuen Inhalte zu gestalten und zu kreieren. Tatsächlich auch das Thema Wettbewerb im Sinne der Multiplikatoren, also was ganz gut funktioniert ist, wir haben übrigens den Professor Dr. So und So auch schon angesprochen und der hat uns auch schon sein Interesse bekundet. wir fänden es total toll, wenn du auch dabei bist, ne? dann fühlen die sich natürlich gebauchpinselt. Da gibt es ganz viele psychologische Tricks, die man da einfach so anwenden kann. Fakt ist,
Also man ganz gut kommt immer mit dem Exklusivität-Ding. Ja. So, wir geben euch die exklusive Veröffentlichungsrecht für zumindest auch 3 Tage oder so.
Aber ohne exklusiven Content finde ich sogar ganz kurz, da war mal so eine Flirt-Börse, Single-Börse, wie auch immer. Und die haben bei Standesämtern nachgefragt, wie hoch der Anteil ist von Leuten, die sich online kennengelernt haben. Und die haben das tatsächlich rausgekriegt und die haben dann so eine, ich weiß nicht, Pressemitteilung oder sowas veröffentlicht. Und das war irgendwie, das war cooler, finde ich, cooler Content. So, also es war, hat niemand anders.
Genau. Die haben sich einfach Gedanken gemacht, wo finden wir irgendwas, was noch kein anderer veröffentlicht hat. So. Und das ist genau das, was mich an Content Marketing so fasziniert, ist dieses
Genau.
Einfach zu überlegen, so, hey, was ist total abgefahren, was gab es einfach noch nicht.
Und dann versuchen wir. Ja, und die Leute kriegen dadurch ja auch Hoffnung. Wow, 20% der Hochzeiten finden irgendwie statt, nachdem sich die Leute online kennengelernt haben. Okay, dann lohnt sich das ja vielleicht doch mal auf flirtportalxl.de zu gehen. Also, ja.
Richtig, das noch dazu, genau. Was dabei, glaube ich, ganz wichtig ist, im Outreach nochmal um die Frage aufzugreifen, ist halt tatsächlich wirklich genug Zeit mitzubringen, weil das ist wahnsinnig viel Vorarbeit. Das sollte man nicht unterschätzen. Das ist nicht was man in einem Tag mal schnell abfrühstücken kann. Dieser Kommunikationsprozess, um die Multiplikatoren ins Boot zu holen, der zieht sich. Ja, und da kann man echt nicht früh genug mit anfangen.
Es gibt ja diese Begriffe On-Page und Off-Page SEO. Wenn wir jetzt bei Distribuierung sind, Distribution, macht es überhaupt noch Sinn, da irgendwas getrennt voneinander zu planen?
Nee, eigentlich schon lange nicht mehr. Also es ist ja so, dass dieser Algorithmus, der die Rankings dann letztendlich beeinflusst oder zusammenstellt, der besteht halt aus, man sagt, über 200 Ranking-Faktoren mittlerweile. Und das ist ein Zusammenspiel aus Ranking-Faktoren. Ja, also ich kann halt ein mega geiles Link-Profil haben, wenn meine Webseite halt scheiße performt und nur dünne Inhalte hat und total überladen ist mit Werbung, so dann werden mir diese Links halt überhaupt nicht weiterhelfen. Ja. Ne? Wenn die User-Signals auf meiner Seite einfach schlecht sind, weil meine Seite so schlecht lädt oder weil ich noch nicht auf HTTPS umgestellt habe oder weil ich immer noch mit HTTP1 arbeite und nicht mit HTTP2 und so weiter. Das sind halt lauter kleine Faktoren, die im Zusammenspiel die richtige Mischung machen und dann für die guten Rankings auch sorgen. Ja. Einzeln betrachtet macht das einfach keinen Sinn mehr. Ja. Das ist, glaube ich, auch so die Herausforderung an modernes SEO oder SEO, wie es heutzutage ablaufen sollte, ist auch, dass wir mittlerweile einfach in dem ganzen Prozess ganz, ganz viele unterschiedliche Beteiligte haben in Firmen. Ja, also da angefangen von der IT, die Technik umsetzen muss, bis hin zu den Inhouse-SEO-Lern, die dann aber mit Brand und Communications zusammenarbeiten müssen und der Presseabteilung und so weiter und so fort. Es ist keine Einzeldisziplin mehr, es ist eine Schnittstelle.
Ein Appell an Unternehmen, löst diese bescheuerten Silos auf und die Budget-Silos ja, vor allen Dingen. Packt da irgendwas Metamäßiges über, was es zusammenfasst, sonst wird ja, das nichts. Auch nicht mit SEO, sondern mit allgemeinem Marketing ein
cooles,
nicht.
Cooles Fazit, könnt ihr das nochmal konkretisieren, ihr Marketing-Agentur-Leute? Also ihr beiden jetzt. Nee, wirklich, weil ich wollte gerade sagen, dann gibt es doch Conversion-Optimierung und es gibt ja so viel, was ich eigentlich machen muss.
Naja, von Grund aus ist das große Problem, ich habe das Gefühl, jetzt sind alle gerade so kanalmäßig sich alle am Einrichten, die ganzen Unternehmen, suchen sich ein SEO, suchen sich SEA-Leute, ja. Social-Media-Leute, aber es fehlt eine Metaebene darüber, die das alles zusammenführt und auch die Budgets irgendwie dann übernimmt, also eine Art Mediaplanung zwischen, nicht Mediaplanung, Marketing-Budgetplanung, die so strategisch halt das alles plant und delegiert und diese Kanäle zusammenführt. Und das gibt es aktuell im Marketing, zumindest ist mir kein Unternehmen bekannt, was das gerade wirklich gut macht. So. Zumindest alle Unternehmen, die an uns rantreten, diese denken immer noch in Kanälen.
Ja. Ich kenne
du eins. Eins. Okay, Kunde. Bitte, raus damit.
Ja. Nein, ich darf's und kann es nicht nennen, aber ein Kunde von uns, bei dem wir genau das Problem gerade am Lösen sind. Aber das zieht sich jetzt auch schon seit über einem Jahr. Aber wir sind auf einem guten Weg. Da gibt es jetzt einen sogenannten Digital Manager, nennt er sich. Und der ist im Prinzip Verbindungsglied zwischen diesen Einzeldisziplinen und hat eine gewisse Hoheit und einen Überblick über die Unternehmensziele im digitalen Marketing und der koordiniert die einzelnen Stellen jetzt und der ist auch entscheidungsbefugt. Das heißt, er holt sich natürlich das Expertenwissen an den unterschiedlichen Stellen ab, aber letztendlich, wenn es sein sollte, dann kann er intervenieren und kann auch die entsprechenden Entscheidungen dann treffen.
Da habe ich auch noch eine kleine Geschichte. Also wir haben auch ein kleines Erfolgserlebnis. Wir haben so eine Workshop-Reihe gerade gemacht, für bestehende Kunden von uns zum Thema Customer Journey Management, was ja auch so ein Metathema ist. Und der Kunde hat daraufhin beschlossen, aufgrund unseres Workshops eine Gruppe interne, eine Projektgruppe zu gründen, unternehmensintern, was quasi dieses Customer Journey Management übernehmen soll, sprich auch eine Art Metagruppe, die alle Kanäle gemäß der Customer Journey und den Touchpoint zusammenführen will. Und das ist halt auch, das sind die richtigen Wege, aber du brauchst halt diesen Impuls und diesen von außen meistens brauchst du, glaube ich, dann als Unternehmen auch so ein bisschen.
Ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt letztens erst eine Case Study für einen Kunden gemacht, also das Interview mit seinem Kunden geführt und mein Kunde ist eine Agentur und der ist auch in einem riesen Laden angestellt und der ist E-Commerce Manager einfach und der hat diese ganzen Themen SEO, was auch immer, SEA, Conversion Optimierung, was war es noch? Also der hat so den Finger da drauf, der durchblickt es sich ja auch nicht alles gleichermaßen. Aber das klang so, als wäre der Hauptansprechpartner bei denen im Hause für diese ganzen Digital-Marketing-Geschichten. Und also vielleicht entwickelt sich's ja gerade da schon hin, wo du meinst, Olaf, was nötig ist.
Also wir wollen's hoffen, weil dieses Kanal-Budget, Kampfdenken bringt keinem was.
Es gibt natürlich auch die Leute, also wir haben auch für so ein, ich weiß nicht, es war schon ein 1000-Mann-Unternehmen, Industriebereich, und war unser Ansprechpartner der Social Media Manager, der hat dann Content mitgemacht, wo mir so denkst, ganz oft. Das ist doch schlimm. Also ich meine, die haben doch schon genug zu tun mit Social Media und dann müssen sie sich auch noch um Content kümmern. Also das kann es dann halt auch nicht sein. So halb. Also ist eigentlich für Social Media da,
also die größte Brücke ist, glaube ich, zwischen immer noch der größte Graben ist immer noch zwischen Performance und Branding. Die Leute begreifen es nicht, dass es zusammengehört. Weil die Brand eine starke Brand beeinflusst direkt meine Performance und das kann man nicht voneinander trennen.
Ja, und vor allem, du brauchst genug Zeit. Also diese Schnittstelle, von der du sprichst, vielleicht ist es ja auch gar nicht nur ein Mensch, sondern mehrere Menschen, die Metaebene einnehmen sollten. Die brauchen genug Zeit, um zum Beispiel um sich um Social Media, was ein Riesenbrocken ist, um Brand Management, um SEO, um sich das alles zu kümmern. Die brauchen ja einen Haufen Freiraum, ne, für die Sachen. Also die dürfen eigentlich selber gar nicht operativ tätig sein.
Da funktioniert irgendwann auch die Kostenstellenrechnung nicht mehr.
Ja. Also spannendes Problem. Ne? Okay, Olaf, magst du unsere nächsten Gäste und die Abmoderation
Kann ich gerne tun. Nico, erstmal herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, du bist in diesen Tagen auch richtig viel unterwegs. So klang das zumindest.
Ich wollte dich jetzt nicht rauswerfen, Nico.
Umso größer Dankeschön an unseren Gast, ja. Nicolas Sakott.
Vielen Dank.
Danke auch für die Insights, die du da präsentiert hast. In der nächsten Sendung haben wir Andy Lenz und Melanie Petersen von T3N. Dort wird es darum gehen, im Schwerpunkt so ein bisschen darum, wie baue ich größere Redaktionen auf in Unternehmen. Ich glaube, T3N ist da so ein bisschen im Verlagsgeschäft Vorzeigebeispiel, wie man das nicht in Perfektion, aber in sehr guter Art und Weise Print und Online zusammenbringen kann. Von daher ganz spannende Sendung auch. Das wird geil. Genau, unser Hashtag, das wird geil. Dann Verweis auf unsere Facebook-Gruppe Content Kompass. Kommt dazu, diskutiert da gerne mit, gebt da Inspiration für uns, dass wir die Sendung noch besser machen können. Kommt mit uns kuscheln. Nico, du auch, wenn du noch nicht drin bist in der Facebook-Gruppe. Komm gerne. Komm noch, auch noch in diese Gruppe. Komm zur Sekte dazu. Und Nico, nochmal danke. Ja, dann würde ich sagen, sind wir in dem Moment raus. Guido, willst du noch was sagen?
Nee, ich wollte auch einfach nochmal danke sagen. Schön fürs Gespräch, war echt cool. Und
ich danke euch, hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
Ja, super, dann bis bald.
Ich glaube, das ist ein Thema, über das wir uns wahrscheinlich noch weitere mindestens 8 Stunden hätten unterhalten können, weil es da so viel zu sagen gibt.
Definitiv. Das ist aber immer bei allen Sachen so. Und unsere
so viele Beispiele auch gibt. Ja.
Vielleicht machen wir die nächste Runde. Ja, in einem Jahr haben wir dich wieder als Gast hier. Vielleicht. Wer weiß.
Genau.
Okay. Wäre cool. Dann
tschüss. Alles klar. Start. Tschüss.
Content Kompass. Content ist nicht alles. Aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass.